ARD.
Wenn wir jetzt uns Fleisch vorstellen, das ist erstmal sehr weich und dann beißen wir rein, dann haben wir da noch Fett und dann kommen wir irgendwann auf die Muskelfaser und diese Kombination macht es so gut. Beim Fleischersatz ist es das, an was wir jetzt auch gerade forschen. Wie kommen wir dahin, in diesen verschiedenen Ebenen die Strukturen so nachzuahmen, dass es am Ende dieses Mundgefühl gibt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Fleisch. Fleisch als Nahrungsmittel. Das war früher mal was Besonderes, was sich viele Familien eher selten leisten konnten. Aber dann, über die industrielle Tierhaltung, wurde Fleisch zum günstigen Massenprodukt. Und heute? Heute ist Fleischessen ein Politikum. Die einen wollen sich ihr Fleisch mal nicht nehmen lassen. Für andere ist Tiereessen komplett tabu. Und dann gibt's die, bei denen Fleischersatz auf dem Teller liegt. Fake-Fleisch aus dem Labor. Und darum geht's heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mein Name ist Anna Korwis. Herzlich willkommen. Fleischersatz möglichst täuschend echt werden zu lassen. Daran forscht Anja Maria Wagemanns. Sie ist Juniorprofessorin an der Technischen Universität Berlin am Institut für Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie. Gerade erst wurde sie für ihre Arbeit mit dem Berliner Wissenschaftspreis in der Kategorie Nachwuchs ausgezeichnet und jetzt ist sie mein Studiogast. Frau Wagemanns, hallo. Schön,
hallo.
Dass Sie da sind.
Schön, hier zu sein.
Können Sie eigentlich noch so richtig unbefangen in ein Steak reinbeißen? Oder geht's dann gleich los, dass Zunge, Gaumen und alle Sinne da anfangen, Geschmack, Konsistenz, Aromen zu analysieren? Wie ist das?
Also ein echtes Steak, da kann ich sehr gut reinbeißen. Ich genieße das auch sehr, weil es ja so gut ist.
Da geht nicht gleich das wissenschaftliche Denken los.
Nee, das tatsächlich gar nicht, nee.
Sie forschen an der TU, ganz grob gesagt, an zwei Arten von Fleischersatz. Einmal an vegetarischen Fleischalternativen auf Basis von Soja, Weizen oder Erbsen. Und zweitens versuchen sie mit ihrem Team, Fleisch künstlich herzustellen im Labor. Gucken wir uns erstmal den fleischlosen Fleischersatz an. Davon gibt es ja schon ziemlich viel im Supermarktregal auch. Mhm. Burger, Würstchen, Hackfleisch. Was gibt's denn da noch zu erforschen?
Also das Problem ist das, dass wir immer noch nicht am Originalprodukt wirklich dran sind. Es ist einfach noch nicht originalgetreu nachgebildet. Und was ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir einfach noch mehr Konsumenten überzeugen müssen, weniger Fleisch zu essen. Es geht ja gar nicht darum, nie Fleisch zu essen, sondern wir müssen nachhaltiger werden. Wir müssen immer mehr Menschen auf der Erde ernähren und deswegen brauchen wir da alternative Rohwaren. Und deswegen ist es sehr wichtig, den Konsumenten mitzunehmen. Nur mit Genuss können wir da einen Wandel hinbekommen. Anders wird es nichts.
Sie haben da jetzt auch mal ein paar Anschauungsobjekte netterweise mitgebracht, die bei Ihnen auch auf dem Labortisch lagen. Ich habe hier vor mir drei Probendöschen. Hier habe ich so beigefarbene Schnipsel, die sehen so ein bisschen trocken aus.
Ja, das sind Trockenextrudate, die werden durch Low Moisture Extrusion Cooking hergestellt, also mit weniger Wasser extrudiert. Das ist ein Verfahren, das ist total etabliert in der Industrie. Und das Tolle an denen ist, dass die auch total haltbar sind und die kann man im Supermarkt so kaufen. Meistens sind da noch Gewürze mit drin und dann muss man es daheim einweichen und macht seinen Hack draus.
Ja. Genau, das ist Hackfleischersatz. Mhm. Das hier, das ganz helle, also wir haben drei verschiedene Farben. Beige, mitteldunkles Beige und sehr dunkles Beige. Auf welcher Basis setzt dieses ganz helle hier?
Das ist Erbsenprotein, aber es wird häufig auch aus Soja gemacht. Und die Farbe variiert, weil wir da verschiedene Farbstoffe auch drin haben. Also da wurde ein bisschen geforscht, wie können wir eine bessere Farbe und Geschmack noch hinbekommen. Wobei das gar nicht im Fokus von meiner Forschung stand. Das war eher im Interesse des Kooperationspartners.
Aus der Industrie, ja. Genau. Und dann haben wir hier dieses Mittelbeige.
Das war auch Erbsen.
Auch Erbsen. Und das hier ist...
Das war auch Erbse.
Auch Erbse. Alles Erbse. Alles beige Erbse.
Aber hier hatte man versucht, noch ein bisschen Nebenprodukte der Bierherstellung abzucyceln, was eigentlich ein Abfallprodukt wäre, mit vielen Ballaststoffen. Kam aber dann bei der sensorischen Prüfung nicht sehr gut an. Deswegen macht man es lieber nicht.
Ich beiß hier jetzt auch mal rein. Das ist jetzt natürlich ganz trocken. Sie sagen, eigentlich muss man das... Knusper. Eigentlich muss man das auch ein bisschen in Wasser einweichen. Ja. Ich habe das neulich mal spaßeshalber probiert, mir eine Bolognese daraus zu machen. Mhm. Und habe das so versucht wie bei einer klassischen Bolognese. Ne? Mhm. Scharf angebraten, mit Wein abgelöscht, ein bisschen Milch darin köcheln lassen. Hat nicht funktioniert. Also die Struktur war dann eher so matschig. Also dieses scharf anbraten. Das hat nicht geklappt. Warum kann ich das nicht genauso zubereiten? Warum reagiert das anders als ein Hackfleisch?
Also es gibt auch Produkte, die sehr ähnlich reagieren, aber es ist einfach nicht gleich, weil die Moleküle, die in pflanzlichen Proteinen drin sind, ganz anders sind als tierische Proteine. Tierische Proteine, das sind ja myofibrilläre Proteine, die sind sehr, sehr lang und die lagern sich zu Fasern zusammen. Deswegen sind sie unglaublich funktionell und können nicht einfach so ersetzt werden. Und deswegen braucht man da sehr, sehr viel Know-how, um so globuläre Speicherproteine, wie jetzt in Erbsen oder auch im Soja, so zu verändern, dass sie ihre Struktur dem Fleisch, ja, dass sie dem ähnlicher werden. Und das ist gar nicht so einfach. Und das versucht man zum Beispiel durch die Extrusion, das ist also durch die Trockenextrusion, das sind ja eher so Erdnussflips. Dann gibt es aber auch mit einem höheren Feuchtegehalt die Nassextrusion. Und da bekommt man dann schon eine faserige Struktur hin. Aber selbst da passt es noch nicht richtig. Also wenn wir jetzt uns Fleisch vorstellen, das ist erstmal sehr weich und dann beißen wir rein, dann haben wir da noch Fett und dann kommen wir irgendwann auf die Muskelfaser und die hat eine sehr hohe Zugfestigkeit und diese Kombination in diesen verschiedenen Ebenen der Strukturierung macht es so gut. Beim Fleischersatz ist das Problem, dass wir einfach auf der Makroebene, also auf der obersten Ebene, schon sehr, sehr strukturiert sind. Und auf der untersten, wo wir im Fleisch die Fasern haben, ist es nicht so strukturiert. Und das ist das, an was wir jetzt auch gerade forschen. Wie kommen wir dahin, in diesen verschiedenen Ebenen die Strukturen so nachzuahmen, dass es am Ende dieses Mundgefühl gibt?
Also, dass wenn man dann da reinbeißt, es einen ähnlichen Effekt hat, wie wenn ich quasi in ein Steak reinbeiße und sich meine Zähne da so durcharbeiten durch die verschiedenen Strukturen.
Ja, und das sind halt verschiedene Faktoren. Und das eine ist die Härte, dann die Juiciness, also wie feucht ist, wie schnell gibt es das Wasser auch wieder her. Geschmack ist sehr wichtig, wobei da forschen wir nicht dran, weil die Textur ist schon kompliziert genug und es gibt Aromaforscher, die es schon relativ gut hinbekommen. Und ja,
dann habe ich noch das Wort Springiness gelernt.
Das ist die, ich würde es jetzt mal übersetzen, um es besser zu verstehen, die Elastizität. Da verwendet man einen Test, also bei der Textilprofilanalyse drückt man zweimal mit einem Stempel auf die Probe und man schaut dann nach dem zweiten Mal, wie weit das wieder sich zurückbildet, also wie reversibel die Deformation ist. Und das sagt uns auch was über die Elastizität des Produktes aus.
Also die Spannkraft quasi, ne?
Das ist auch nicht das Nonplusultra, dieser Parameter, der sagt, das ist jetzt gutes oder ein schlechtes Steak. Es ist, da sind wir wirklich dran, rauszufinden, wie kann man instrumentell das fassen, für was ein Steak steht, also für den Genuss.
Ich habe auch gerade gemerkt, als ich jetzt versucht habe, mir hier dieses Cracker-ähnliche Ersatzprodukt im Mund zergehen zu lassen und zu beschreiben, ich gedacht, das ist auch ein bisschen wie, wenn man über Farbe spricht. Man sagt rot und zwei Gesprächspartner stellen sich darunter was komplett anderes vor. Und dann kann man ja schon sagen Weinrot, Rosarot, man hat da ja schon so versucht, das irgendwie zu spezifizieren. Aber so stelle ich es mir bei Geschmack und Struktur auch vor. Und Sie müssen ja auch mit Probanden arbeiten, die Ihnen beschreiben, wie gut oder eben nicht gut das Produkt ist, was Sie da im Labor herstellen. Ist das eine Schwierigkeit, die Objektivierung von Sinneseindrücken?
Auf alle Fälle. Also man trainiert die Person, dann wird es besser. Da muss man investieren, dann gibt man denen verschiedene Produkte und sagt, das ist hart, das ist weicher, das ist zart, das ist juicy, also saftig. Und dann wird es besser, das aber hat einen riesen Aufwand. Man kann auch sensorische Prüfungen mit untrainierten Panels machen. Dann braucht man aber mehr Personen. Also es ist sehr aufwendig. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir nicht abhängig von Personen und Menschen diese Eigenschaften charakterisieren können. Und das ist quasi unser Anspruch, das instrumentell hinzubekommen und viele Daten so schnell wie möglich zu sammeln, um dann vielleicht auch über künstliche Intelligenz eine Vorhersage zu treffen. Bisher ist es aber so, dass unsere Analysen sehr zeitaufwendig sind. Aber also da sind wir auch im Austausch mit den Kooperationspartnern. Die haben super Ideen und die haben natürlich andere Möglichkeiten wie im Labor, um halt auch in der Produktion möglichst viele Daten zu sammeln, um die Textur am Ende so hinzubekommen, wie es sein sollte.
Jetzt haben wir noch einen zweiten Teller hier stehen. Haben Sie noch was mitgebracht? Ja. Das sieht schon aus wie ein Mini-Mini-Mini-Steak. Als jetzt Muskelfasern und ein bisschen Fett. Riecht echt intensiv. Das besteht aus was nochmal?
Aus Weizen- und Sojaprotein. Und also ich ziehe das gerade so ein bisschen auseinander.
Das hat aber die Struktur eher von so Thunfischfilets, ne?
Ja, genau. Also wir haben hier das Problem, dass die Fasern eigentlich kaum Zusammenhalt haben. Und das ist auch sehr wichtig. Also wir haben ja einzelne Fasern, die sind aber tatsächlich zu weich. Die sollten eigentlich zugfester sein.
Das ist mein Beispiel für, hat nicht so gut geklappt.
Ja, aber das ist noch eines der besten Produkte und das ist unser Problem.
Okay, also der Weg ist noch sehr weit, bis man die Natur perfekt kopieren kann. Da sind wir jetzt auch beim zweiten Forschungsstrang. Das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, waren ja quasi vegetarische oder vegane Alternativen zu Fleisch. Sie forschen ja auch mit Ihrem Team an der TU daran, Fleisch im Labor zu kultivieren, aus gezüchteten tierischen Zellen, damit man quasi Fleisch essen kann, ohne Tiere zu essen. Wie läuft das genau ab? Was braucht man dafür?
Da muss ich dazu sagen, das ist eine Kooperation mit zwei sehr geschätzten Kolleginnen von der TU Berlin, weil alleine könnte ich das gar nicht stemmen. Also ich bin Materialwissenschaftlerin und wir kümmern uns um die Stützstrukturen. Das ist auch der erste Punkt, den wir dafür brauchen. Diese Zellen, das sind Muskelzellen, aber man nennt sie Myosatellitenzellen, weil die müssen sich erstmal noch teilen und die müssen noch wachsen.
Genau, vielleicht fangen wir aber vorher nochmal an. Also man braucht erstmal Stammzellen?
Nee, wir fangen nicht mit Stammzellen an. Also wir fangen mit schon bereits vordifferenzierten Zellen an. Man könnte das aus der Kuh entnehmen. Wir haben das bestellt. Wir haben die Zellen, wir wollen die jetzt auf eine Stützstruktur bringen. Und die Stützstrukturen, das sind so die Rohlinge für dieses kultivierte Fleisch. Und
damit das hinterher eben in Form eines Fleischstücks wächst, ne?
Genau. Und dass die Zellen adherieren, das heißt, dass sie anhaften können und dass sie sich wohlfühlen und sich teilen und wachsen. Und dabei ist es notwendig, dass diese Stützstrukturen einerseits stabil sind und andererseits hochporös. Nur dann kommt das Nährmedium an die Zellen heran. Und das ist eigentlich mein Fokus jetzt in diesem Projekt, dass wir versuchen, die Stützstrukturen, da sind wir eigentlich schon wieder bei den vegetarischen und veganen Alternativen, weil wir die nämlich aus pflanzlichen Proteinen herstellen. Und meine KollegInnen, die kümmern sich darum, dass die Zellen dann adherieren und sich teilen. Und dann versuchen wir, verschiedene Texturen herzustellen, sei es mal ein Hack oder ein Fischfilet, was ein bisschen weicher ist oder vielleicht auch ein Steak. Aber das ist sehr vorwettbewerblich. Also da ist man noch nicht. Und in Deutschland, muss ich ehrlich sagen, entstehen jetzt gerade Startups und neue Sachen. Aber es ist nicht so, dass da schon ganz viel auf dem Markt ist.
Weil das auch noch in so einem frühen Stadium ist, durften Sie da jetzt auch kein Probeexemplar mitbringen aus dem Labor. Deswegen, wie sieht das momentan aus, was Sie da produzieren? Sieht das schon aus wie ein Stück Fleisch oder ein Würstchen? Oder?
Nee. Nein, nein, wir sind da wirklich am Anfangsstadium. Das heißt, die Zellen müssen sich erstmal wohlfühlen. Und das ist auch gar nicht so einfach, weil wir haben im Fleisch ja nicht nur Muskelzellen, wir haben auch Fettzellen und Bindegewebe. Und das ist hochkomplex. Aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass das in 30 Jahren gar kein Problem mehr ist. Also man muss ja irgendwo anfangen. Momentan, also die Produkte, die es gibt, die werden entweder 3D gedruckt. Und wir wollen aber das im großen Maßstab durch Extrusion hinbekommen. Also solche Stützstrukturen, nur größer und dann dort diese Zellen drauf und dann bewachsen diese Zellen, diese Stützstrukturen. Und dann hoffen wir, dass das auch wirtschaftlich ist, weil der 3D-Druck lässt sich gerade noch nicht so gut upscalen, dass es wirtschaftlich ist und halt nicht ein Luxusprodukt.
Vielleicht nochmal ganz kurz diese Extrusion, der Begriff fiel jetzt schon häufiger. Ja. Da werden quasi die Ausgangsstoffe durch so ein Schneckengetriebe gefördert, gemischt, geknetet und dadurch dann eben in so eine Struktur, in so eine faserige Struktur gebracht, richtig?
Ja, das ist ein Verfahren, das ist schon wirklich Jahrzehnte in der Industrie, aber man versteht eigentlich auch gar nicht richtig, was da so passiert. Ein bisschen eine Blackbox, aber es funktioniert insofern, dass dann makroskopisch diese faserigen Strukturen auch entstehen, ja.
Bisher darf im Labor kultiviertes Fleisch erst in Singapur und ich glaube jetzt seit ganz neuestem auch in den USA verkauft werden, ne? In Europa wird das noch...
Genau, in Israel haben wir auch, also ein Startup ist bei uns auch mit im Projektbegleitenden Ausschuss und das ist Israel. Und also da ist es auch möglich und toll, 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 vielleicht geht es bald auch in Deutschland.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit der Lebensmitteltechnologin Anja-Maria Wagemanns, Juniorprofessorin an der Technischen Universität Berlin. Sie forscht an Fleischersatzprodukten. Ist aber noch für mich die Frage, auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, dass das wirklich auf den Markt kommt, braucht es dann ja die Akzeptanz auch vom Konsumenten. Und gerade die bewussten Esser, also die Leute, die sich Gedanken machen über Klima, Tierhaltung und so weiter, die neigen doch eher dazu, zu Bioprodukten zu greifen. Die könnten doch fremdeln mit so einem Produkt aus dem Labor. Also wie könnte man dafür eine gesellschaftliche Akzeptanz herstellen?
Ah, da muss sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden. Also ich verstehe, dass da auch ein Verbraucher manchmal verunsichert ist. Aber im Grunde ist Forschung und Entwicklung ja nicht schlecht. Und jetzt in Bezug auf dieses kultivierte Fleisch muss man sich einfach nur vor Augen führen. Es wird eine Zelle entnommen. Das Tier, ja, das piekst einmal kurz. Aber diese Zelle wird dann tiefgefroren und kann vervielfacht werden. Das heißt, aus also einer Zelle können sehr, sehr viele kultivierte Steaks eigentlich entstehen. Und das ist wirklich... im Vergleich, dass sein Tier gehalten wird und geschlachtet wird, kein Tierleid. Und wenn da kein Tier leiden muss, dann ist das ja eigentlich im übertragenen Sinne auch ein ökologischer Standard. Das muss man sich vielleicht nur einfach nur mal vor Augen führen, was das bedeutet.
Was treibt Sie denn eigentlich an bei Ihrer Forschung? Also was ist Ihr Hauptmotiv? Tierschutz, Klimaschutz, der Ehrgeiz, die Natur mal perfekt kopieren zu wollen? Was ist es?
Das ist eine Kombination. Also ich habe meine Promotion tatsächlich an der Extrusion von Kollagen, einem tierischen Protein, durchgeführt. Die Liebe zu Proteinen und Biopolymeren hatte ich damals dann schon, aber ich fand es halt einfach nicht zukunftsfähig, dieses Thema. Und habe mich eigentlich immer dafür entschuldigt, so halt, warum forsche ich jetzt an tierischen Proteinen? Das heißt, als ich dann meine Juniorprofessur bekommen habe, war es ganz klar, dass ich mich nachhaltiger ausrichten möchte. Mir ist natürlich Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, also der Klimaschutz und das Tierwohl auch. Also wenn man die Massentierhaltung und auch die Menschen, wie die behandelt werden in der Massentierhaltung, das ist einfach eine Katastrophe. Das sollte einfach abgeschafft werden.
Aber nochmal zu dem Stichwort klimafreundlich auch. Bei Soja als Ersatzstoff ist ja auch bekannt, dass Sojaanbau eben nicht sonderlich klimafreundlich ist.
Ich glaube, wir müssen vielleicht auch nochmal kurz reden, dass diese Ersatzprodukte jetzt eine Übergangsphase sind. Wir kommen aus einer Zeit, in der wir sehr, sehr, sehr viel Fleisch essen. Wir wissen alle, das geht nicht. Wir sollten reduzieren. Und es ist wichtig, dass da Alternativprodukte geben. Und in Zukunft bin ich mir relativ sicher, es wird nicht nur das kultivierte Fleisch geben, sondern wir werden in Zukunft auch sehr, sehr viel fermentieren. Was heißt das? Dass zum Beispiel Mikroorganismen wie E. coli oder auch Hefen, die genetisch verändert werden, alle mögliche Proteine herstellen können, wie Milchproteine oder Fleischproteine, ohne dass irgendwas ein Tier je gesehen hat. Und das ist ein unglaublich zukunftsträchtiges Thema, weil wir dadurch sehr effizient, hoffentlich, also momentan ist es noch hochenergetisch und sehr teuer auch, also die Präzisionsfermentation, so nennt sich das, es wird auch teilweise schon ein paar Startups auch gemacht, auch in Berlin gibt es eins, aber wenn es in Zukunft alles besser erforscht ist und es die Infrastrukturen gibt, dann bin ich mir sicher, dass wir da auch viele Proteine einfach originalgetreu fermentieren können. Das heißt, wir werden nicht bis in alle Tage unsere Sojasteaks essen. Also da bin ich eigentlich von überzeugt. Aber was wichtig ist, ist, dass Menschen sich mehr Gedanken über das Essen machen und nicht denken, sie müssen jeden Tag Fleisch essen. Und das kriegen wir nur hin, indem wir den Genuss adressieren.
Und sind diese Produkte denn auch wirklich gesund? Also ich habe vor einigen Jahren, ich gebe zu, es ist schon ein bisschen her, im Regal dann mal vegane Shrimps gesehen. Ne? Die hatten die Form von Shrimps, waren meiner Meinung nach sehr pink. Und wenn man hinten auf die Inhaltsstoffe geguckt hat, hat es davor E's halt auch nur so gewimmelt.
Also jetzt sind wir bei den E-Nummern. Die E-Nummern können schlecht sein, müssen aber nicht. Das ist einfach nur eine Art und Weise, wie Zusatzstoffe in den Lebensmitteln deklariert werden. Manchmal steckt da auch eine Zellulose dahinter. Also das bedeutet nicht immer nur Schlechtes. Aber ich gebe recht, dass wenn ich sonst ein Steak gegessen habe und dann einen Fleischersatz, dann hat man ganz andere Nährstoffe. Das ist aber nicht unbedingt schlechter. Das ist einfach anders. Ballaststoffe sind teilweise im Fleischersatz drin, die Vitamine nicht so sehr. Natürlich ersetzt das nicht einen frischen Salat.
Ja, es gibt ja mittlerweile in dieser Lebensmittelforschung auch ganz verrückte Sachen. Also eine australische Firma habe ich jetzt gelesen, die bieten jetzt Fleischklöpse aus Mammutfleisch an. Die Genese dieser Geschichte, das wäre jetzt ein eigenes Thema. Aber da habe ich mich halt auch gefragt, braucht man das überhaupt? Oder wäre dann nicht wirklich doch die ehrlichere Botschaft und die klügere auch zu sagen, die Zeiten, wo Fleisch mein Gemüse sein konnte, die sind halt vorüber. Wir müssen uns dahingehend reduzieren.
Ja, also was jetzt gerade passiert ist, es gibt sehr, sehr viel Innovation in dem Bereich. Und dadurch, weil das noch so besonders ist, sind diese Produkte Luxusprodukte. Das ist kein Massenprodukt. Und ich wünsche mir sehr, und deswegen versuchen wir ja das mit der Extrusion, was so ein bisschen massenmäßig auch eine Produktion sein könnte, das in eine Richtung zu lenken, wo mehr Menschen davon was haben und vielleicht auch in den Entwicklungsländern, wo es momentan einfach anders nicht geht. Da wird einfach Fleisch gegessen, was auch verständlich ist teilweise, dass es kein Luxusprodukt mehr ist, sondern dass es irgendwann ein Massenprodukt ist, weil es günstiger ist und nachhaltiger und vor allem ohne Tierleid. Und das ist so der Wunsch.
Wie ist es eigentlich, wenn Sie auf einer Veranstaltung sind und dann gefragt werden, was Sie machen und Sie sagen das? Wie sind da die Reaktionen? Gibt es dann oft Diskussionen? Ist man gleich bei diesem Thema, wie hältst du es mit dem Fleisch? Ist ja fast schon so eine moderne Gretchenfrage geworden.
Lustigerweise fragen immer alle, ob ich alles essen kann und das kann ich. Also ich sage sogar, ich habe Lebensmitteltechnologie studiert, weil ich das Essen so sehr liebe. Man bekommt weniger Angst vor Lebensmitteln, weil man besser versteht, was passiert und dass diese Prozessierung, die immer verteufelt wird, gar nicht schlecht ist. Also ein Beispiel, Sauerkraut wird gesünder, wenn es fermentiert wird. Das heißt, prozessieren ist immer schlecht.
Aber können Sie sich erklären, warum das so ein emotionalisierendes Thema auch ist?
Das ist ja sehr vielschichtig, weil es ist ja einerseits hat es was mit Luxus oder mit Wohlstand zu tun, also was kann ich mir leisten. Andererseits hat es ja mit dem Klima zu tun, es ist eine Identität mittlerweile ja auch, also wo, in welches Lager gehöre ich. Und leider ist es ja eine Diskussion entweder oder, wobei es sollte ja sein, jedes Fleischprodukt, was man weniger isst, ist gut fürs Klima. Also man sollte da wahrscheinlich nicht sich in Lager spalten, in Veganer, Vegetarier und Fleischesser, sondern eigentlich, wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist leider oft so, wenn es unsicher wird. Essen betrifft alle, das ist ein sehr emotionales Thema, dann stellt man sich, glaube ich, lieber auf eine Seite. Und essen muss jeder, deswegen hat auch jeder eine Meinung dazu und möchte was dazu sagen.
Das klingt schon durch mit Ihrem Team. Sie machen beides an der Technischen Universität. Sie machen Grundlagenforschung, Sie machen aber auch direkt schon Produktforschung in Kooperation mit der Industrie. Also wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also momentan habe ich tatsächlich viele Kooperationspartner in Berlin. Also zum Beispiel Project Eden, ein Startup, das jetzt vor kurzem über 10 Millionen Seedfunding eingeworben hat. Ein super, super innovativer Ansatz. Da geht es nicht um Extrusion, da geht es um Technologien der Textilbranche, um von der Faser her einen Fleischersatz aufzubauen. Da habe ich eine externe Doktorandin und das ist eine super fruchtbare, interessante Kooperation und Austausch. Ich arbeite seit mehreren Jahren auch mit Vegans zusammen, die in den letzten Jahren ja ihre Produktion auch in den eigenen Betrieben aufbauen. Und da,
die hier in Berlin diese Supermärkte genau, haben, diese Veganen.
Genau. Dann gibt es auch größere Firmen, da sage ich jetzt den Namen nicht, die umsteigen wollen von tierischen auf pflanzliche Produkte. Und da machen wir halt auch richtig Auftragsarbeit, also entwickeln Patent für andere Bereiche, tatsächlich gar nicht Fleischprodukt. Und das ist wahnsinnig toll, weil man kann schnell vergessen, was wirklich relevant ist, wenn man an der Uni forscht. Und wir neigen auch dazu, uns im Detail manchmal zu verlieren. Das ist ja auch das Tolle an der Forschung an der Universität. Aber dieser Austausch mit Firmen zeigt einem, worum es wirklich geht und was auch relevant ist. Und bringt sehr, sehr viel Schwung rein, muss ich sagen. Also mir macht das, diese Kombination so unglaublich viel Spaß. Und dann geht man auch mal in Großproduktion, weil wir im Labor haben wir das nicht. Und das macht es wirklich interessant.
Jetzt haben Sie in Ihrer wissenschaftlichen Laufbahn ja schon viel erreicht. Schon zum einen diesen Spagat Grundlagenforschung, aber auch direkt Produktforschung ist natürlich auch sehr aufwendig. Sie sind erst 35, ich hoffe, das durfte ich jetzt verraten.
Ja, klar.
Juniorprofessorin, leiten also auch ein Team an der Technischen Uni, haben für Ihre Forschung gerade den Nachwuchspreis des Berliner Wissenschaftspreises erhalten, mit 10.000 Euro dotiert, also ein toller Erfolg. Sie haben aber auch in Ihrer Dankesrede durchblicken lassen, dass das schon auch ein echt steiniger Weg war. Warum?
Also das liegt daran, dass die Wissenschaft sehr kompetitiv ist. Also man muss einfach abliefern, man muss publizieren, man muss Gelder einwerben. Und jetzt bin ich auch eine Frau, die eine Familie hat. Ich habe ein Kind bekommen, meine Tochter ist 4. Dann hatten wir die Pandemie und seit einer Woche bin ich auf einer Tenure-Track-Stelle. Das heißt, ich habe eine Ausblick auf Entfristung.
Genau, davor. Also Tenure-Track muss man sagen, ne? Da geht es dann um eine dauerhafte Professur. Jetzt sind Sie ja noch Junior-Professor.
Genau, ich muss mich noch bewähren, aber es gibt eine Stelle, in die ich hineinwachsen kann. Das war in den letzten Jahren nicht so. Da hatte ich eine Junior-Professur ohne Tenure-Track. Das heißt, wenn es blöd läuft, nach 6 Jahren stehe ich auf der Straße und dann war in meinem Kopf halt auch immer, bin ich dann noch interessant für die Industrie, aber dadurch, dass ich so viel Austausch mit der Industrie hatte, hat mich das wiederum beruhigt. Aber ich liebe die Wissenschaft, das ist eine Berufung für mich. Meine DoktorandInnen zu entwickeln, da auch ein Mentor zu sein. Das ist für mich wirklich ein Traumjob, weil ich so viel Gestaltungsspielraum habe und wirklich auch was ändern kann. Und da so eine Unsicherheit zu haben, das war schon sehr, sehr belastend. Und auch vor allem dieser Output und dieser Erfolg in Anführungsstrichen, das sieht man ja am Anfang überhaupt nicht. Man arbeitet und arbeitet und es kommt überhaupt nichts zurück. Nach außen hin, nach diesen, also zum Beispiel Age-Index, wie oft wird man zitiert? Wie viel Gelder hat man eingeworben? Man muss erstmal ein paar Anträge um die Ohren gehauen bekommen, dass man weiß, wie das geht. Und dann klappt es halt mit den DFG-Anträgen. Und das ist so ein steiniger Weg. Und dann immer ohne die Zukunftssicherheit. Und es ist schon auch eine Kultur, die ich ganz bewusst versuche zu verändern, dass man ein Verständnis hat, wenn man zum Beispiel Familie und Beruf vereinbaren muss, dass man dann nicht so produktiv ist, also dass man nicht so viel publiziert über eine gewisse Zeit, dass man sich auch mal rausnehmen muss, dass manche Dinge länger dauern, dass man dann trotzdem noch Chancen angeboten bekommt. Das wird gerade und es wird auch viel gemacht, aber das Bewusstsein in der Wissenschaftskultur muss einfach geändert werden. Und ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen überfragt, außer dass da einfach neue Köpfe, neue Ideen und neue Werte ran müssen. Und das dauert ein bisschen, dieser Prozess. Und es ist noch eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Es ist halt einfach so, dass häufig ProfessorInnen in der Vergangenheit ihre Teams sehr unter Druck gesetzt haben, weil es halt um Output geht. Und ich bin davon überzeugt, wenn innerhalb des Teams die Kultur stimmt, wenn sich die WissenschaftlerInnen wohlfühlen, dass wir bessere Forschung haben, manchmal vielleicht auch weniger, aber dafür richtig wichtige Forschung und Forschungsarbeiten. Und das auszuhalten, also den Druck nicht weiterzugeben, nicht so produktiv zu sein und trotzdem dran zu glauben, dass das am Ende rauskommt, das hat mich fast zerrissen. Und jetzt ist natürlich schön zu sehen, ich kriege da so einen Preis, hat doch irgendwie sich gelohnt, aber war nicht so ganz klar. Und ich bin auch noch nicht angekommen. Also mein Ziel ist natürlich, eine Professur auf Lebenszeit zu bekommen, wo ich dann einfach nicht mehr Sorgen machen muss, dass ich einen Job noch habe in ein paar Jahren.
Ich wünsche viel Glück auf Dankeschön. Dem wissenschaftlichen Weg. Das waren die Wissenswerte im Gespräch im rbb24-Inforadio. Zu Gast war Anja-Maria Wagemanns, Lebensmitteltechnologin und Juniorprofessorin an der Technischen Universität Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek.
Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.